Hallo und willkommen zum anarchistischen Radio. Heute geht es wieder mal um das Thema Rassismus. Grund dafür sind die Ereignisse rund um in Rosano, ja, die im folgenden Beitrag kurz vorgestellt werden.
The right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Wir beginnen bei den Antifa-News in dieser Woche in Italien, genauer auf Kalabriens Feldern. Dort leben tausende Afrikaner in eigentlich sklavenähnlichen Verhältnissen. Sie werden ausgebeutet, zu Hungerlöhnen dort zu arbeiten und zudem sind sie immer wieder Ziel rassistischer Übergriffe der Dorfjugend. Die Afrikaner von Rosano in Italien haben da nicht mehr mitgespielt. Sie haben protestiert gegen diese Zustände. Und diese Proteste endeten in der kompletten Vertreibung der Afrikaner aus der Stadt. Es gab zuvor Zusammenstöße zwischen den Immigranten und Italienern. Mehr als 1000 Afrikaner wurden letztlich in der letzten Woche mit Bussen der Polizei in Aufnahmelager nach Bari gebracht. Weitere Hunderte machten sich ganz allein auf den Weg nach Neapel, nach Rom oder Richtung Norditalien. Eine Woche zuvor gab es einen Anschlag auf zwei Afrikaner, schließlich eine wahre Treibjagd, ein Pogrom, veranstaltet von italienischen Bürgern gegen die Einwanderer. Begonnen hatte alles damit, dass einige Jugendliche mit Luftpistolen einen Marokkaner und einen Togolesen verletzten. Daraufhin zogen sich einige hundert Schwarzafrikaner zusammen, sie errichteten Straßensperren. Sie machten darauf aufmerksam, dass sie in den letzten Monaten immer wieder Opfer von rassistischen Pöbeleien gewesen sind, von Prügelattacken, von Salven aus Luftgewehren. Ihre Verbitterung wurde durch ihre Lebensbedingungen sicherlich nicht gerade verringert. Die Tagelöhner erhalten 20 Euro pro Tag für die Arbeit in den Mandarinen- und Orangenplantagen. Sie schlafen in Fabrikhallen, in Abbruchhäusern oder in alten Scheunen. Am Freitag letzte Woche dann konstituierte sich ein Bürgerkomitee, das Rathaus besetzte und unumwunden forderte, dass alle Schwarzen aus der italienischen Stadt verschwinden sollen. Die Jugend der Stadt machte sich sofort an die Umsetzung der Forderung. Mit Knüppeln und Schusswaffen bewaffnet zogen sie auf die Jagd. Einige Bürger von Rosano versuchten Schwarzafrikaner, die ihnen über den Weg liefen, mit dem Auto anzufahren. Andere machten sich mit Benzinkanistern auf, um Unterkünfte der Immigranten abzufackeln. Am Ende der Hetzjagd wurden etwa 30 Verletzte gezählt, 5 davon kamen ins Krankenhaus. Dieser Pogrom erzielte durchschlagende Wirkung, denn das Innenministerium in Italien hat letzte Woche beschlossen, dass sämtliche Afrikaner aus Rosano wegzubringen seien. An den errichteten Straßensperren, die die Bürger von Rosano errichtet hatten, machte sich daraufhin Feierlaune breit. Erfolgreich war ihr Pogrom, das die Afrikaner vertrieben hatte. Tja, und die Staatsgewalt, die hat immerhin den ein oder anderen Immigranten tatsächlich geschützt vor der Menge, die ein Blutbad anrichten wollte. Dann aber organisierte die Staatsgewalt den Abtransport der Illegalisierten, ganz so, wie es die auch.
Jo. Kleine technische Probleme. Es war ein Beitrag von Antifa News, von Radio Korax in Halle, von 18. Jänner. Gut. Nach einem kurzen Musikstück, Jumbo Wamba, Enough is Enough, wird es etwas genauer um die Situation in Italien gehen.
Give the fascist man a gunshot.
Enough is enough.
the fascist man a gunshot. We got bored and tired, it wasn't hip anymore. They were playing our tune, but it was clearing the dance floor. How many of us does it take to change a light bulb? Answer. It's easier to stay in the dark, so here we go again. Same idea, different song. Where have all the anti-fascists gone? The words get tired when you hear them every day. The Nazis changed, but they never went away.
Das Lied wurde vor 10 Jahren geschrieben, anlässlich der schwarz-blauen Wende, also der schwarz-blauen Regierungsantritt, was jetzt 10 Jahre her ist von Chumbawamba. Jups. Im folgenden Beitrag geht es um den rassistischen Normalzustand in Italien. Es ist ein Interview von Radio Blau mit Steffen, ein Student, der in Italien studiert. Ja, es ist teilweise die Parallelen zwischen Österreich und Deutschland, Italien in dem Hinsicht sind teilweise da wirklich krass.
Es ist ein neues Gesetz im Parlament unter Berlusconi verabschiedet worden. Worum soll es denn da gehen?
Also im Parlament ist es, glaube ich, noch nicht verabschiedet worden, es sei denn, es ist heute passiert. Das ist, glaube ich, erst durch den Senat gegangen, hat für einigen Tumult gesorgt im Senat. Das Parlament muss das jetzt noch absegnen, das dürfte aber bei 60% Mehrheit nicht besonders schwer werden. Bei dem Gesetz geht es darum, die Regierungsmehrheit, geht es darum, die langsame italienische Justiz zu beschleunigen. Und um sie zu beschleunigen, wird mit dem Gesetz die Verjährungsfrist in den 3 möglichen Instanzen verkürzt. Das führt dazu, dass in der ersten Instanz, gerichtlichen Instanz, 3 Jahre Verjährungsfrist gelten, in der zweiten 2 und in der dritten, glaube ich, 1 Jahr. Was dazu führt, sagen Rechtsexperten, dass mehrere tausend Prozesse, die sich momentan im Laufe befinden oder eröffnet werden könnten, hinfällig werden und eingestellt werden und null und nichtig werden, weil die Verjährungsfristen überschritten sind, weil die italienische Justiz, wie gesagt, chronisch unterbesetzt ist, finanziell schlecht versorgt wird und lange braucht, um Prozesse zu führen, insbesondere für Wirtschaftsdelikte, die, wie man weiß, immer eine riesig lange Zeit der Nachforschung mit sich bringen. Und da ist es meistens unmöglich, innerhalb der jetzt festgeschriebenen Verjährungsfristen einen Prozess zu Ende zu bringen. Das hätte zur Folge, dass unter anderem mehrere Verfahren und zwei sich im Gang befindliche Prozesse gegen Berlusconi hinfällig würden.
Wie sind denn jetzt die öffentlichen Reaktionen? Also in letzter Zeit war es eigentlich immer so, dass wenn Berlusconi irgendwie ja Gesetze vorgeschlagen bzw. erlassen hat, hat er sogar mal den kruden Vorschlag gebracht, irgendwie das Parlament eigentlich de facto abzuschaffen oder zu entmachten. Er wäre ja gewählter Entscheidungsträger. Nee, dennoch sind die Reaktionen in der Öffentlichkeit eigentlich eher zurückhaltend, beziehungsweise kann man sagen, dass es da einen breiten Protest jetzt dagegen gibt oder dass es sich irgendwie darüber aufgeregt wird oder ist das italienische Volk so ruhig geworden, dass sie das jetzt hinnehmen als Normalität?
Nee, hingenommen als Normalität wird das sicher nicht. Man muss dazu sagen, das ist alles ziemlich geschickt eingefädelt, wie meistens. Also es wird wenig plump dabei vorgegangen, es werden immer viele Gründe vorgeschoben, wieso solche Gesetze notwendig sind und es wird natürlich nicht gesagt, dass das Gesetz ein ad personam Gesetz für den momentanen Regierungschef ist, sondern man versucht immer möglichst vielen anderen Leuten dort auch einen Vorteil zu verkaufen, wieso diese Gesetze oder die Gesetzesänderungen günstig sind. Das gelingt denen immer ganz gut. Wo es hauptsächlich Widerstand regt, ist natürlich in der Opposition, in der Justiz, von Staatsanwälten, Richtern, die auf die Barrikaden gehen. Bildlich gesprochen, auf die Barrikaden gehen die tatsächlich nicht, aber versuchen sich zu wehren. Und natürlich gibt es von Seiten der Opposition halt den Ruf danach, dieses Gesetz nicht zu verabschieden, weil damit der Rechtsstaat verstümmelt wird, etliche Prozesse nicht mehr stattfinden können, das Rechtssystem völlig verbogen wird und es überhaupt keine Regeln mehr gibt, an die man sich halten kann. Es gab sogar diesen sehr sarkastischen Vorschlag von Massimo D'Alema, einer der großen oder einer der führenden Figuren in der PD, im Partito Democratico, der meinte, dass man doch lieber vielleicht auf diesen alten Gesetzentwurf Berlusconis zurückkommen sollte, wonach die vier höchsten Staatsämter mit einer Immunität belegt werden. Da würde Berlusconi drunter fallen. Und dafür sollte man aber dieses neue Gesetz wegmachen, weil das würde einfach dazu führen, dass, wie gesagt, tausende Prozesse nicht mehr stattfinden. Darunter fallen eben doch ganz viele Mafia-Prozesse, ganz viele andere Wirtschaftsverbrechen. Und es wäre quasi ein kleineres Übel, Berlusconi von seinen Straftaten zu befreien, als flächendeckend in ganz Italien die organisierte Kriminalität freizusprechen.
Du hast es gerade angesprochen, es soll als Vorteil verkauft werden. Neben der Tatsache, dass jetzt einige tausend, ich habe sogar von hunderttausend Verfahren gehört, die da jetzt irgendwie fallen gelassen werden müssten, was für Folgen hätte das außerdem noch oder könnte das außerdem noch haben, beziehungsweise wie wird das denn positiv verkauft? Also was ist denn das Argument, dass man sagt so, hey, das ist ein super Gesetz, das machen wir mit und wie gelingt es denn eigentlich zu überdecken, dass nicht darüber gesprochen wird, dass es Berlusconi zum Vorteil gereicht?
Also es wird so verkauft, dass natürlich gesagt wird, wie immer, dass die Argumente, die die Opposition bringt, völliger Quatsch sind, an den Haaren herbeigezogen sind, dass es sich niemals um so eine große Menge Prozesse handeln würde. Das wäre totaler Nonsens. Es wären viel weniger, nur ein paar hundert. Außerdem würde es dazu beitragen, dass die Justiz, und da trifft man den Konsens der Bevölkerung, die chronisch langsam ist, enorm beschleunigen würde. Das würde allen zugutekommen. Und ja, man trägt einfach nur seine eigenen Argumente vor, lässt die anderen Argumente möglichst wenig zu Wort kommen, was nicht besonders schwierig ist, wenn man als Regierung über die meisten privaten Fernsehkanäle, einige private Zeitungen verfügt und auch noch die Kontrolle über das Staatsfernsehen ausüben kann, wo die Oppositionsparteien medial unterrepräsentiert sind. Das heißt, es werden hauptsächlich Regierungsmeinungen kolportiert, was dazu führt, dass Gegenargumente sich schwer Gehör verschaffen können.
Gegenargumente, welche Interventionsmöglichkeiten sind denn jetzt überhaupt noch vorhanden? Oder gibt es, du sagst, es ist noch nicht verabschiedet, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, dass das vielleicht doch nicht passiert?
Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist ein tatsächlicher, umfassender Protest, von dem ich nicht weiß, ob und wo er herkommen sollte und von welchen, aus welchen Kreisen der Gesellschaft. Das ist nicht abzusehen. Oder dass das Verfassungsgericht mal wieder zu Rate gezogen wird und sagt, dass das nicht verfassungskonform ist, was er macht. Aber so wie das momentan aussieht, scheint das ein pfiffiger rechtlicher, politischer Schachzug zu sein. Und das könnte durchaus durchgehen.
Dieser Gesetzesentwurf, der im italienischen Parlament vorgeschlagen wurde, wird von der Opposition als ja auch Lex Berlusconi betitelt. Neben dieser Lex Berlusconi einen eigentlich weiteren kruden Fall, von dem es eigentlich derart auf der Hand liegt, dass Berlusconi zu seinem eigenen Vorteil das politische Amt ausnutzt. Neben diesem Vorschlag gab es ja auch noch weitere Vorschläge, die jetzt kürzlich ins Parlament eingebracht wurden, unter anderem der, dass Soldaten in Großstädten positioniert werden sollen. Worum geht's denn da oder wie kann man sich das denn vorstellen?
Da geht's um die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit. Es ist schon so, dass in einigen Großstädten, also in den größten Städten Italiens, das ist eine Sache von vor über einem Jahr, sind jeweils schon 1.000 italienische Soldaten stationiert, die dort für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Notfall mit herangezogen werden sollen. Da ging es insbesondere um das Problem der Sint-Roma, das sogenannte Problem mit so Zigeuner-Camps, wie sie in Italien genannt werden, die Campi Nomadi. Das ist wahrscheinlich nur eine Ausweitung dieser Maßnahmen. Es wird in Italien ähnlich wie in Deutschland. In Italien ist die Propaganda dann noch ein bisschen weiter. Kontinuierlich versucht, ein Bild der Gefahr der öffentlichen Sicherheit darzustellen und durch die große Anzahl nicht legalisierter oder illegalisierter Migrantinnen und Migranten ein Bild zu zeichnen von einem Italien, was quasi unter dem Ansturm krimineller Ausländer zu leiden hat, die für allerlei Verbrechen zuständig sind und verantwortlich sind. Und die Stationierung der Soldaten wird halt verkauft als eine Möglichkeit, da mit für Ordnung zu sorgen, weil die Sicherheitskräfte das alleine angeblich nicht schaffen.
Nun sind ja die Probleme, die da entstanden sind, also Probleme ist natürlich eine ganz fiese Untertreibung. Es gab regelrecht pogromartige Zustände solche Sinti- und Roma-Camps in Süditalien. Jetzt sagst du, das wäre als Grund angeführt worden, dass jetzt halt Soldaten in Städten stationiert werden, was eigentlich eine ziemlich absurde Vorstellung jetzt hier ist, aber dass Soldaten dort stationiert werden, ist die Begründung, dass die Gewalt eigentlich oder dass die Probleme von den Migranten ausgehen. Ich meine, dort wurden Migrantencamps angegriffen. Ist das der offizielle Tenor oder geht es darum, die Migranten zu schützen vor den wild gewordenen Italienern?
Es ist nicht so, dass aufgrund irgendwelcher konkreter Ereignisse gesagt wird, wir stationieren jetzt hier Soldaten, dort Soldaten, sondern es ist so eine generelle Maßnahme, da sich die öffentliche Sicherheitslage immer weiter verschärft und es immer schwieriger wird, ist vielleicht auch das Wort stationieren falsch, stellen wir quasi einzelne Militärkontingente ab, um in den größten Städten und an den größten möglichen Brennpunkten im Ernstfall Soldaten zur Verfügung zu haben, die mit für die Sicherheit verantwortlich gemacht werden können oder mit zur Wahrung der Sicherheit eingesetzt werden können. Es ist nicht so, dass denen ganz konkret Aufgaben übertragen wurden, weil dies und jenes Problem existiert, sondern es ist eher so in diesem Kontext zu sehen, der allgemeinen Überzeichnung der momentanen Situation in Italien. Es wird allerorten wie ich das schon sagte, so ein Bild der totalen Unsicherheit gezeichnet, was dazu führt, dass große Teile der italienischen Bevölkerung tatsächlich besorgt sind über die Situation in ihren Städten und so, was meiner Meinung nach überhaupt nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht.
Es gab jetzt ganz kürzlich auch noch Vorfälle unglaublicher Natur, dass nämlich, vielleicht kannst du selber erklären, was da passiert ist. Es ging um Migranten, die in Kalabrien angegriffen wurden und sich daraufhin gewehrt haben. Was ist da passiert?
Das war am Anfang sehr undurchsichtig. Das ist ein Ort, dieser Rosarno, mit wenigen tausend Einwohnern, ich glaube 15.000 Einwohner. Und in diesem Ort lebten, ich glaube, 1.100 Migranten, vorwiegend Männer, in Camps. Man hat dann später nach diesen Vorfällen gesehen, unter was für Bedingungen die dort gelebt haben, sind mehrere Fernsehteams in diese Camps reingegangen. Eins davon war eine ehemalige, nie fertig gebaute und dann stillgelegte Fabrik, wo, ich glaube, 500 oder 600 Menschen unter unglaublichen Bedingungen auf dem nackten Boden in Hallen aufgestellten kleinen Campingzelten mit fast auch ohne sanitäre Einrichtungen gelebt haben, also Bilder, wo man nicht denkt, das kann eigentlich nicht Europa sein, unglaublich. In diesem Ort lebten die und waren hauptsächlich in der Landwirtschaft eingesetzt, arbeiteten in der Landwirtschaft meistens für einen Tageslohn von 20 bis 25 Euro. Die örtliche Mafia-Organisation forderte von jedem dieser Migranten einen eine Aufenthaltsabgabe von etwa 5 Euro pro Tag, was bei 1.000 Leuten in dem Ort eine ganze Menge Geld ist, wenn die das jeden Tag bezahlt werden müssen. Wenn man sich anguckt, für wie wenig Geld die Leute dort arbeiten, es ist eine horrende Abgabe, die sie zu zahlen haben, eine horrende Zwangsabgabe. Und offensichtlich hat es dort Zahlungsprobleme gegeben, woraufhin die örtliche Mafia-Organisation beschlossen hat, Einzelne oder ein paar der Migranten dafür abzustrafen und hat auf einige dieser Leute geschossen. Daraufhin hat es einen kleinen Aufstand gegeben. Hunderte dieser Migranten sind durch den Ort gelaufen, haben Autos zerstört, haben das Rathaus angegriffen, haben ein paar Geschäfte kaputt gemacht, wo sich dann die örtliche Bevölkerung am Tag danach dagegen gestellt hat und angefangen hat, ihrerseits die Migrantinnen und Migranten anzugreifen, teilweise mit Eisenstangen, teilweise sind Leute mit Autos gezielt angefahren und überfahren worden. Es hat etliche Verletzte gegeben, bis dann die Polizei eingeschritten ist mit großer Anzahl an Personal und innerhalb von 48 Stunden den gesamten Ort von Migrantinnen und Migranten evakuiert hat, die auf verschiedene Auffangzentren aufgeteilt worden, was dann dazu führte, dass Rosarno im Moment ein Ort ohne migrantische Landwirtschaftsarbeiter ist. Und es war am Anfang undurchsichtig, weil es so aussah, als wäre das alles irgendwie von alleine hochgekocht. Und im Nachhinein hat sich halt herausgestellt, dass die Eskalation in dem Fall tatsächlich von der örtlichen Mafiastruktur ausging. Was halt sehr erschreckend war, ist, wie schnell die Bevölkerung dann angefangen hat, sich dagegen zu wehren und die Migranten anzugreifen und ihr eigenes Hab und Gut zu schützen. Und eklatant ist auch, wie nach wie vor die Regierung sich dort jeglicher Verantwortung entzieht. Es hat vor diesen Ereignissen keinerlei Maßnahmen gegeben, um die Lebenssituation der Leute dort zu verbessern, sowohl der Migranten als auch der örtlichen Bevölkerung. Was natürlich eine große Belastung ist, wenn man in so einem kleinen Ort Leute hat, die unter schrecklichen Bedingungen leben und arbeiten müssen, die Haus an Haus oder Straße an Straße mit der ansässigen Bevölkerung lebt. Und auch im Nachhinein hat es keinerlei Maßnahmen gegeben, die zum Ziel hatten, die Lebenssituation der Leute zu verändern. Das Einzige, was man gemacht hat, ist halt, diese Personen aus dem Ort zu entfernen und sie in irgendwelche Lager zu deportieren und ja, dann erstmal zu gucken. Und es ist davon auszugehen, dass das nicht der einzige Ort ist in Italien, in dem sich solche Szenarien abspielen können.
Nun ist das aber trotzdem noch eine ziemliche Eskalation der Gewalt. Also wenn das, was für Bilder um die Welt gegangen sind, sind ja eigentlich bürgerkriegsähnliche Zustände halt, also die, wo man diese ja protestierenden Migranten sieht, die ja unter unglaublichen Bedingungen eigentlich gelebt haben und dann halt auch noch angegriffen wurden, wie du es gerade geschildert hast. Jetzt hat der Papst sogar sich eingeschaltet in die Debatte und hat geschlichtet. Er hat irgendwie gemeint, ja, es sind ja auch nur Menschen, die Migranten damit meinend. Was ist das gerade für eine gesamtgesellschaftliche Situation in Italien, dass jetzt sogar der relativ zurückhaltende konservative Papst die Gesellschaft und die Politik irgendwie zur Raison rufen muss?
Die Situation ist die, dass Teil der Regierung eine offen rassistische Partei ist, die Lega Nord, mit die den Innenminister Maroni stellt, die deren Chef der Herr Bossi ist, die offen rassistische Positionen vertreten, rassistische Propaganda betreiben seit Jahren, die das Bild einer Invasion illegaler Ausländer in Italien zeichnen seit Jahren, wie ein rassistisches Gesetz zur Verfolgung sogenannter illegaler Immigration durchgedrückt haben. In Italien ist illegale Einreise mittlerweile unter Strafe gestellt und kann mit mehrjährigen Gefängnisstrafen bestraft werden. Und das zeitigt Wirkung. All diese Sachen werden seit Jahren in der Gesellschaft transportiert, werden über die Medien transportiert, in den Äußerungen dieser Regierungsmitglieder transportiert. Dieser Innenminister Maroni zum Beispiel hat als erste Reaktion auf die Auseinandersetzung, die es in Rosano gegeben hat, gesagt, ja, da kann man sehen, wohin die unkontrollierte Immigration von nicht legal oder nicht legalen Menschen in Italien führt. Und auf sowas muss man sich demnächst einstellen. Das war die erste Reaktion darauf. Das führt dazu, dass meiner Meinung nach der Alltagsrassismus und die Ressentiments, die man in der Bevölkerung überall vorfindet, enorm angestiegen ist und dazu führt, dass die Hemmschwelle sehr gering ist, wie man in Rosano gesehen hat, und dass sich durchaus so eine Bereitschaft breit macht, sich feindlich den Migrantinnen und Migranten gegenüber zu verhalten. Es gibt eine Verrohung der Sprache, die teilweise auch durch die Regierungskoalition vorangetrieben wird. Lega Nord ist dafür bekannt, dass er eine sehr vulgäre, sehr rohe und harte Sprache benutzt in allen Belangen und natürlich auch gegenüber Migrantinnen und Migranten. Und sowas zeitigt nach ein paar Jahren natürlich Wirkung. Ein kultureller Verfall der italienischen Gesellschaft, würde ich das mal nennen.
Das äußert sich unter anderem darin, dass auch Juventus Turin-Fans wieder ja rassistisch auffällig geworden sind. Natürlich nicht das erste Mal, als sie einen Inter-Mailand-Spieler Balotelli, war das glaube ich, rassistisch beleidigt haben. Balotelli ist ein farbiger Spieler, muss man dazu sagen. Und jetzt gab es allerdings Sanktionen ja gegen diese Juventus Turin-Fans beziehungsweise gegen den Verein. Und es wird damit gedroht, dass zum Beispiel Fußballfans nicht mehr auf Auswärtsspiele fahren dürfen, wenn sie sich irgendwie rassistisch im Stadion äußern. Das steht ja aber nur eigentlich im totalen Widerspruch zu dem, was du gerade gesagt hast, im Sinne, dass es ja gesamtgesellschaftlich immer mehr akzeptiert ist. Was soll man denn den Juve-Tifosi dann eigentlich erzählen? Ja, ihr dürft jetzt oder ihr dürft jetzt nicht? Was ist denn das für eine kuriose Situation?
Es ist natürlich so, es gibt ja immer verschiedene Abstufungen. Es ist natürlich nicht so, dass in Italien den Leuten gesagt wird, ihr dürft gegenüber Menschen mit dunkler Hautfarbe sagen, was ihr wollt und agieren, wie ihr möchtet. Das ist natürlich... Natürlich wird sowas verfolgt, auch in Rosarno ist die Polizei eingeschritten. Die Urheber dieses Angriffs von Mafia-Seite sind festgenommen worden und es gibt Verfahren auch gegen aus dem Dorf für die Gewalt, die sie angewendet haben. Und es gibt auch immer wieder ein Einschreiten der Institutionen gegen rassistisches Verhalten, aber es gibt eben auch andere Äußerungen, die in ihrer Masse vielen Leuten einfach klar machen, ey, da muss ich mir jetzt keinen Zacken mehr aus der Krone brechen. Ich kann auch sagen, dass Neger stinken. Und ich kann auch sagen, dass Balotelli scheiße ist, weil er ist ein Schwarzer. Und ich kann auch sagen, als Trainer einer anderen Fußballmannschaft, Das ist auch passiert in den Tagen, in denen sie Sanktionen gegen Juventus-Fans gegeben hat. Von wegen, Balotelli braucht sich nicht zu wundern, so wie der auf dem Spielfeld auftritt und wie er auf diese seit Monaten andauernden Diffamierungen seitens Fans von einzelnen Mannschaften auftritt, braucht er sich nicht wundern, wenn er dafür rassistisch beleidigt wird. Wo man eigentlich denkt, das Einzige, was man zu solchen Beleidigungen sagen kann, ist, sie zu verurteilen und dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr vorkommen. Aber da es immer auch ein Aber gibt in Italien, ich glaube, das ist der Punkt, dieses typische, ich bin weiß Gott kein Rassist, aber gehört mittlerweile zum Alltag in Italien. Und das ist, wie gesagt, es ist nicht so, dass offen gesagt wird, ey, macht, greift die an, verletzt die, macht, was er wollt. Aber es gibt eine unterschwellig wird den Menschen schon vermittelt, dass viel mehr geht als noch vor 5 Jahren und dass man sich einfach mittlerweile auch offen rassistisch äußern kann, ohne Gefahr zu laufen, öffentlich bloßgestellt und zur Maßregel zu werden, wie das noch vor einigen Jahren der Fall gewesen wäre.
Klingt nicht sehr nach einem angenehmen Stimmungsbild, was du da gerade von der italienischen Gesellschaft zeichnest. Wo geht's?
Eine Sache muss ich aber noch sagen. Es gibt unglaublich viele Menschen in Italien, die unglaublich unter dieser Situation leiden und die total darunter leiden, dass sich das Land nicht insgesamt, aber oder dass sich Teile der Bevölkerung in so eine Richtung bewegen, dass es tatsächlich einen kulturellen Rückschritt gibt, dass es eine Verrohung auch der öffentlichen Sprache gibt, eine Degeneration der Sprache, die man teilweise spüren kann. Es gibt keinen politischen Diskurs mehr, es gibt keine Diskussion, keine politische, auch nicht im Parlament. Es gibt einfach nur noch diffamierende, lächerlich machende Statements seitens der Regierung. Es gibt einen sich völlig selbst überschätzenden und überzeichnenden Regierungschef und das sind Sachen, unter denen Millionen Italienerinnen und Italiener leiden. Das Problem ist, dass keiner weiß, wie man dagegen vorgehen sollte, wie man aus dieser Nummer wieder rauskommt. Aber es ist eben nicht so, dass ganz Italien dahinter steht und so agiert, sondern es gibt viele Leute, die liebend gern ein anderes Italien sehen würden und auch, glaube ich, dafür bereit wären, sich dafür einzusetzen.
Führt mich zu meiner eigentlich letzten Frage, wie du die Zukunft siehst. Also denkst du, dass es schon noch die Möglichkeit gibt oder dass es passieren würde, dass Menschen auch auf die Straße gehen gegen die herrschenden Verhältnisse und dass sich daraus eine Mehrheit entwickelt und dass die Position, die Opposition eben keine Opposition mehr ist, sondern irgendwann vielleicht sogar wieder Gehör findet beziehungsweise auch gewählt werden könnte?
Auf die letzte Frage weiß ich von heute aus gesehen keine. Auf die erste schon. Es gibt immer mal wieder Demonstrationen, es gibt immer wieder mal Versuche, was zu machen. Es gab neulich ein Anti-B-Day, ein Anti-Berlusconi-Day in Rom im Dezember, wo 300.000 Leute nach Rom gekommen sind, die sich ausschließlich über Blogs und Internet organisiert haben und nicht durch politische Parteien dazu aufgerufen worden sind. Es gibt immer wieder Versuche und es gibt tatsächlich Leute, die versuchen, Alternativen auf die Beine zu stellen. Das große Dilemma ist, dass es in Italien keine halbwegs funktionierende und positionenbeziehende parlamentarische Linke gibt oder parlamentarische Opposition gibt. Von Linken wollen wir ja gar nicht mal sprechen. Die ist quasi nicht existent. Sie ist untereinander zerstritten, die ist gesichtslos, ist nicht konsequent, nicht kohärent und schafft es sich nicht, gegenüber der Regierungspartei, diesem Regierungsbündnis irgendwie zu positionieren. Und es gibt momentan für mich keine Strömung, keine Bewegung, von der ich sagen könnte, die könnte in absehbarer Zeit eine Kraft entwickeln, die in der Lage dazu ist, Berlusconi und Anhang vom Thron zu stoßen. Im Gegenteil, die scheinen mir ziemlich.
Bevor wir jetzt irgendwie dazu kommen, irgendwie das mit Österreich zu vergleichen, kommt noch ein anderes Lied, das ist von Klaus Nomi Death. Sorry für die schlechte Qualität, ich weiß nicht, was da gehabt hat oder was da hat.
Dein Held will in Deutschland.
Die momentane Situation in Österreich zeigt ja im Vergleich zu Italien, dass ein Regierungswechsel auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist. Das halt irgendwie, wenn jetzt auch die rechten Parteien dann nicht mehr so direkt an der Macht sind, dass sich deswegen am Rassismus nicht unbedingt so viel ändert. Gerade so in den letzten Wochen gab es ja eine extreme Verdichtung wieder mal von rassistischen Vorfällen, von einer rassistischen, also Verschärfung halt auch. Und eh ziemlich viel, was da irgendwie so im Interview vorgekommen ist von Italien, also kommt, ist eigentlich, ja, eins zu eins überlegt, zu übernehmen, oder kann es eigentlich genauso über Österreich sagen, über die momentane Gesellschaft hier. Ich meine, hier ist ja auch so, dass, ja, Verrohung der Sprache durch FPÖ, aber nicht nur, ist halt da die, ja, rassistische Stimmungsmache, immer mehr rassistische Gesetze, diese Gefahr vor den Asylwerberinnen, die da irgendwie auch massenmedial gemacht wird. Letzte Woche gab es irgendwie in der Heute ganz groß aufgemacht eine Umfrage, wie soll unsere Stadt sicherer werden. Da hat es dann eigentlich die Abstimmung gekommen zwischen A, härtere Strafen, B, mehr Polizei oder C, Grenzen zu. Super Wahl. Obwohl es eigentlich so ist, also da laut Kriminalitätsstatistik, dass eigentlich die Kriminalität nicht wirklich steigt. Es gibt irgendwie so wirklich in letzter Zeit so auch wirklich einige Vorfälle, nicht so krass wie in Rossano, Gott sei Dank, aber nichtsdestotrotz, also so von wegen, am 1. Jänner wurden halt die Gesetze wieder mal verschärft, und anderem dürfen jetzt die Asylwerber, Asylwerberinnen die Bezirksgrenzen nicht mehr verlassen. Es wird leichter gemacht, irgendwie in Schubhaft gesteckt zu werden. In Vordenberg, in Steiermark wird ein neues Schubhaftzentrum gebaut. Eigentlich hörst du auch hier nicht wenig. Und dann halt irgendwie so die ganze idiotische Debatte rund um dieses neue Erstaufnahmezentrum in Eberau, wo halt das in der vollkommen idiotischen Äußerung von der Innenministerin geändert ist, dass halt irgendwie, ja, der Vorschlag, eben irgendwie alle mal so ganz präventiv mal einzusperren. Und was mich dann wirklich geschockt hat, war irgendwie die Reaktion von Amnesty International, die das natürlich abgelehnt haben, aber gleichzeitig gemeint haben, irgendwie, also so und so sperrt man richtig ein. Anstatt zu sagen, gut, ich meine, das sind einfach Leute, die haben nichts verbrochen, warum will man die einsperren, warum soll man die einsperren, das sagt Amnesty International sozusagen als außerparlamentarische Opposition, als NGO. Ja, so geht es nicht, wie ihr das macht, aber wenn ihr das so und so macht, dann ist das okay. Ich meine, das ist einfach auch, also auch hier irgendwie überhaupt von Widerstand oder sonst irgendwas irgendwie sehr wenig zu spüren. Ja, gleichzeitig halt auch irgendwie diese Verrohung, Nichtverfolgung, also Verrohung der politischen Sitten sowieso. Also dafür braucht es nicht unbedingt rechte Parteien, sondern die hast du hier in Österreich genauso in der SPÖ. Ja, teils auch in den Grünen, da weniger natürlich, aber SPÖ, ÖVP, FPÖ, BZÖ, wie die alle heißen, also das ist irgendwie einfach zum Kotzen momentan. Und da ist eigentlich auch wirklich, wirklich wenig Widerstimmen, die es da gibt, oder Stimmen, die da dagegen halten. Das ist einfach auch irgendwie so, und das wird einfach dadurch, dass es jetzt einfach schon Jahre, Jahre, Jahre passiert, wird halt die Stimmung wirklich schärfer, und das merkst du einfach auch. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Aragona Sogay, die ja jetzt 18 geworden ist. Da gab es ja noch vor 2 Jahren, gab es ja noch Riesendemos sind übertrieben, aber doch relativ große Demos, die sich dafür ein Bleiberecht eingesetzt haben. Verschiedenste, in Wien waren es glaube ich 10.000, in Frankenmarkt waren es auch große Demos und so, und gab es verschiedenste Aktionen, und alle möglichen Leute haben sich für sie eingesetzt und haben irgendwie dafür appelliert, irgendwie Illegale zu verstecken, bei sich zu Hause unterzubringen. Und jetzt, 2 Jahre später, gibt es fast nur noch Hetzbriefe und so. Also da mit Ausnahme von dem Miesig oder so, in den Foren, in den Leserbriefen und so, wird dann nur noch gehetzt und nur noch, ja, das Recht muss Recht bleiben, was ja interessanterweise dann nur für die Migranten, Migrantinnen gilt, nicht für die Politiker. Ja. Ein anderes Beispiel für die Verrohung der Sitten ist halt irgendwie, dass Österreich zuerst Volksbegehren, das 1995, glaube ich, stattfand, initiiert von Haider damals. Und wo es damals auch großen Widerstand dagegen gab, sind 300.000 Leute auf die Straße gegangen, war die größte Demo im Nachkriegsösterreich, bla 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 bla. Mit dem Ergebnis, also jetzt gab es irgendwann mal so eine Untersuchung und sie hat festgestellt, dass von den 12 Forderungen, die damals der Haider aufgestellt hat, 10 wurden einfach in der Zwischenzeit umgesetzt. Das ist einfach irgendwie alles normal geworden. Also wir leben, der rassistische Normalzustand wird von Tag zu Tag normaler und das ist einfach schon irgendwie sehr, sehr beengend, bedrückend, beschissen. Was ich mich frage, mich gefragt habe, wie ich das irgendwie so gehört habe, dieses Interview, war, wie das irgendwie zusammenhängt. Berlusconi gilt ja als Mensch, ja, der nicht unbedingt gerade stubenrein ist, der irgendwie in verschiedensten Korruptionssachen drinnen hängt und so weiter und so fort. Das Gleiche ist ja in Österreich momentan der Fall, also gibt es ja irgendwie Aufdecker gegen, also Aufdecker Bild, wie er sich gerne bezeichnet oder sich selber sieht. Hat ihn dann nicht gebracht, dass irgendwie der ehemalige Wissenschaftsminister Hahn, wie er noch Vorstand war bei Novomatic, bei der Glücksspielfirma, was das ja schon alleine irgendwie pervers genug ist, da irgendwie in verschiedensten strengen, nicht ganz legalen Geschäften drinnen gehangen ist. Ein Blick nach Kärnten ist sowieso da irgendwie mehr als überfällig, also wo irgendwie jeder Landes, der Bezirk, der Vorsteher der Freiheitlichen Kärnten oder wie sie sich jetzt auch immer nennen, in diesem Verfahren anhängig in Ungarn, weil er irgendwie Autos verscherbelt hat und so weiter und halt irgendwie Parteispenden und Hypo bei Adria und so weiter. Ich frage mich, ob das irgendwie zusammenhängt. Irgendwie auf der einen Seite diese Korruption und diese Nichtverfolgung und alles ist gut oder alles geht durch oder so. Auf der politischen Seite, also auf der, ja, und auf der anderen Seite halt irgendwie, dass dieser Rassismus irgendwie immer mehr und mehr wird. Ob und wie das zusammenhängt, ist irgendwie interessant rauszufinden. Gut. Das nächste Radiobeitrag, den ich habe, geht es um Österreich und zwar um vom 20. Jänner, das soll von der Radiofabrik Salzburg. Und da geht es darum, dass halt irgendwie ein HIV-positiver Mensch kurz vor der Auslieferung steht. Das sind halt irgendwie so die kleinen Sachen, also gibt es momentan mehr davon, wie schon gesagt, also von Arikona Sogai, die Eberau-Debatte, bla 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 bla. Das fällt halt dann irgendwie so die konkreten Sachen manchmal unter den Tisch. Deswegen hier mal das Interview.
Sich hier um die sogenannten Altfälle. Es ist ja bekannt, dass sich in Österreich ein großer Rucksack angesammelt hat. Das heißt, die Behörden haben in diesen Jahren eben es nicht geschafft, diese Asylverfahren rechtzeitig abzuschließen. Und in diesem Fall hat es 7 Jahre gedauert, bis die letzte Instanz eben befunden hat, dass der Betroffene ausgewiesen werden kann.
Was ist denn jetzt das Problem in Ländern wie zum Beispiel Nigeria? Warum ist denn dort die Behandlung nicht bzw. schwer möglich?
Es gibt ja seit Jahren also Bemühungen also von der industrialisierten Welt, eben in Ländern wie Nigeria oder sonstige Entwicklungsländer eben AIDS-Programme aufzubauen und AIDS-Kranke zu versorgen. Es sind auch sehr viele Gelder auch in diese Länder investiert worden, aber insgesamt reicht das bisher nicht aus, um alle wirklich Kranken zu versorgen. Das ist bisher immer nur ein Bruchteil, der versorgt werden kann.
Das heißt, es scheitert wie so oft am Finanziellen. Gibt es da nicht Organisationen, die da helfen könnten oder die unter anderem auch die AIDS-Hilfe unterstützen könnten?
Es gibt Organisationen natürlich, also NGOs auch, die in den Ländern arbeiten, aber das sind eben Programme, vereinzelte Programme, wo eben nur eine gewisse Anzahl an Menschen behandelt und betreut werden können.
Das heißt, für die Vielzahl von Menschen, die das betrifft, sind zu wenig Hilfskräfte vorhanden.
Ja, also in Nigeria ist es so, dass es 160 Millionen Einwohner gibt ungefähr und Millionen davon sind von AIDS betroffen. Und laut unseren Angaben, die wir recherchiert haben, sind ungefähr 40.000 in Behandlung. Das sagt eigentlich alles aus.
Das Asylwesen in Österreich zeigt ja immer wieder Fehlentwicklungen auf. Auch wurden vor nicht allzu langer Zeit die Asylbestimmungen verschärft. Was heißt das jetzt nun für die Situation der AIDS-Hilfe in Österreich bzw. speziell in Salzburg?
Das Problem ist folgendes, es ist recht geschichtlich gesehen möchte ich das so erklären. In früheren Zeiten, also einige Jahre vorher, hat man jeden Einzelfall geprüft. Das hat der Verwaltungsgerichtshof, die letzte Instanz damals, die ja ausgeschaltet wurde, hat diese Vorgangsweise gewählt. Das heißt, wenn es um einen AIDS-Patienten gegangen ist, der eben aus Nigeria gekommen ist oder aus vergleichbaren Ländern, hat man dann wirklich den Einzelfall geprüft. Das heißt, man hat nachgeschaut, kriegt dieser einzelne Mensch wirklich vor Ort eine Therapie, kann er sich das finanziell leisten und wie ist vor Ort seine soziale Unterstützung oder sein familiärer Rückhalt. Und dann erst hat man ein Urteil gefällt. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute wird nicht mehr der Einzelfall geprüft. Es genügt heute in der Rechtsprechung, wenn es grundsätzlich eine Therapie in diesem Land gibt. Das heißt, gibt es Medikamente dort in diesem Land, kann der Betroffene abgeschoben werden.
Im Fall des Mannes Nigeria war es ja so, dass eigentlich objektiv gesehen die Möglichkeit zwar besteht, das haben ja auch die Beamten eigentlich als Grund dann angegeben, aber die wirkliche Hilfe, wie Sie eben schon vorher erwähnt haben, ist immer nur schwer möglich. Das heißt, das scheitert an diesen verschiedenen Auffassungen.
Ja, wie gesagt, es ist egal, ob der Einzelfall wirklich in die Therapie kommt. Ganz wichtig ist nur, dass es grundsätzlich eine Therapie im Heimatland gibt. Mhm. Wir sind der Meinung, dass man so nicht urteilen kann, dass man jeden Einzelfall prüfen muss und dass es überhaupt also allgemein eine Lösung geben muss in Österreich für diese kleine Menschengruppe, die schon viele Jahre in Österreich behandelt wurde und wo nun Gefahr ist, dass man das abstellt. Wir hoffen sehr, dass wir was erreichen können. Zurzeit schaut es ganz schlecht aus.
Okay. Als aktuelles Beispiel, die USA hoben ja das Einreiseverbot für HIV-Infizierte Anfang des Jahres auf. Kann man da vielleicht am Beispiel Österreich auch solche positiven Ereignisse feststellen? Gibt es vielleicht schon Verbesserungen oder beziehungsweise was wurde in Vergangenheit schon erreicht?
Also in Österreich, dazu muss man sagen, das ist vielleicht positiv, es hat nie Einreisebeschränkungen gegeben, es wurden nie HIV-Tests für Reisende verlangt. Nicht nur in den USA, also sollte dieses Einreiseverbot aufgehoben werden, was jetzt geschehen ist, sondern auch, es gibt ja in vielen anderen Ländern auch Einreisebeschränkungen, die müssten ebenso aufgehoben werden, weil es sehr diskriminierend für die Betroffenen ist. Mhm. In Österreich ist es so, dass man natürlich in den letzten Jahren einiges erreicht hat, also medizinisch gesehen und sozial gesehen sind die Betroffenen gut versorgt, was aber sicher noch immer nicht zur Zufriedenheit gelöst ist, ist die Abwehr und die Diskriminierung gegenüber diesen Betroffenen. Also gerade was zum Beispiel Arbeitsplätze für Betroffene anbelangt, da haben wir eigentlich noch immer große Schwellenängste, die vorhanden sind. Also Arbeitnehmer, die bekannt geben, dass sie HIV-infiziert sind, haben grundsätzlich noch immer mit Problemen zu
tun. Irgendwie schneidet man immer das letzte Stück ab. Aber egal, also in dem Interview ging es halt darum, dass halt ein HIV-Infizierter nach Nigeria abgeschoben werden soll und im Interview ging es halt irgendwie so, ja, habt ihr gehört. Also warum das irgendwie eine ziemlich scheiß Idee ist. Gut. Wie gesagt, es war eins dieser Beispiele, die halt momentan irgendwie laufen, die halt irgendwie, ja, irgendwie überhaupt nicht gehen sozusagen. Oder wo man sich eigentlich denkt als fühlender Mensch, dass es überhaupt nicht gehen kann oder könnte. Momentan mehrere. Ja, die Frage ist, was dagegen tun. Das ist halt wirklich irgendwie, wie gesagt, also weder in Italien noch hier irgendwie ist der Widerstand oder so wirklich was zu sehen. Es ist irgendwie alles so normal. Es gibt wenig, ein paar Leute halt schon, die irgendwas dagegen sagen. Viele Leute sind auch angepisst deswegen. Aber es gibt eigentlich wenig, was sich da wirklich tut oder wirklich was bewegt. Ja. Mir fällt da irgendwie auch relativ wenig ein und kann aber da jetzt irgendwie so zumindest nicht überleiten zu den Terminen, wo es irgendwie schon möglich ist, ein bisschen was zu tun. Ich fange mal an mit 10 Jahre Schwarz-Blau. Wie gesagt, das war halt irgendwie vor 10 Jahren, dass halt irgendwie die Wende war und dann halt irgendwie mit den großen Demos und so weiter dagegen und wo sich halt wirklich so mal kurzfristig gezeigt hat oder kurzfristig gedacht hat, dass es irgendwie möglich ist, da irgendwie ein bisschen was zu bewegen, was sich dann herausgestellt hat, dass es überhaupt nicht der Fall war. Das hat in der Zwischenzeit auch die SPÖ. Wurscht. Es gibt auf jeden Fall eine Feier, 10 Jahre Schwarz-Blau, Widerstand dagegen, die nennt sich Geachtet, Geächtet. Feier ist eigentlich auch, ist eine Ausstellung eigentlich im Ragnarhof in der Grundsteingasse 12. Die dauert von Freitag, 29.01. bis Samstag, 6. Februar und mit verschiedensten Sachen. Unter anderem, also Sonntag, also praktisch genau in einer Woche, gibt es die Theater Marie übt die Anarchie. So Theater, Musik, Stieg. Dienstag ist eine Lesung, am Mittwoch ist eine Lesung mit Don Rabinovici. Am Donnerstag, das ist genau 10 Jahre nach der Angelobung, ist ein großes Fest und dann mit Christoph und Lolo, auch mit Lesung mit Stefan Weber und anderen. Am Freitag werden Volkstheatervideos gezeigt. Ja, also ziemlich großes Programm, das ist geachtet, geächtet. Dann natürlich der Fixtermin nächsten Freitag, der WKR-Ball. Für die, die es nicht wissen, WKR-Ball ist der Ball der schlagenden Burschenschaften. Ja, rechtsextrem, offene Verbindungen mit Neonazis, mit Holocaustleugnern, sexistisch, Männerbund logischerweise. Feiern in der Hofburg, dem ja, sehr geschichtsträchtigen Ort. Die ganze, und nicht die ganze Innenstadt, aber so Ballhausplatz, Heldenplatz etc. wird wieder mal zu einer reinen. Also dürfen sich da halt nur noch Bullen und Rechtsextreme aufhalten in dieser Zone. Dagegen gibt es natürlich einiges an Widerstand. So, die Termine, die ich hier mal habe, ist Mittwoch um 11:30 Uhr. Busch ist von der Rampenfegen, vor der Hauptuni. Wie jeden Mittwoch sollen sich halt irgendwie die Busches um 12 treffen und dem wird halt versucht, da was entgegenzusetzen. Am Donnerstag ab 14 Uhr ist Bastelworkshop im Bike Kitchen für den Fahrerblock für die Demo am Freitag. Am Freitag ist die Demo um 18 Uhr vom Europaplatz weg, unter anderem mit queerfeministischen Block, Radfahrblock, Batikblock, Dominablock, verschiedenste, also wirklich sehr breit und so wird da hinmobilisiert. Ticker, also es gibt eine Sondersendung von Radio Orange. Also hier einfach hören und kriegt man mit, was los ist. Natürlich viel besser, sich selber zu bewegen. Und Ticker gibt es auch im Internet bei at.inimedia.org. Ab 18 Uhr ist auch ein Straßenfest am Maria-Theresien-Platz. Das ist zwischen den Museen gegenüber vom Burgtor. Und ab 19.30 Uhr ist am Albertinerplatz eine Kundgebung der Grünen, Lesen gegen den rechten Stumpfsinn, wo Thomas Bernhards Heldenplatz gelesen wird. Danach, ganz spät in der Nacht, gibt es im EKH After-Demo-Party. Und am Samstag, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf, ab 14 Uhr im Depot gibt es einen Antifa-Kongress. Und da sind unter anderem Leute aus Dresden da, die mobilisieren zu Gegenveranstaltungen zum größten Nazi-Demo in ganz Europa, die am 13. Februar in Dresden stattfindet. Dort wollen sie irgendwie den Bombenopfern, Bombenholocaust, wie sie es nennen, gedenken. Ja. Und andere Infos gibt es halt auch noch am Samstag dann drauf, also ist dann der 30. Haha. Hier ist der 30. Gut. Weiterer wichtiger Termin ist am Mittwoch, am Jugendplatz um 18 Uhr, gibt es die Gedenkkundgebung zur Befreiung von Auschwitz. Vor 65 Jahren wurde Auschwitz von der Roten Armee befreit. Mittwoch vor 65 Jahren. Ja. Hat halt irgendwie so das größte Verbrechen von der Menschheit bisher, wurde dadurch irgendwie so beendet. Danach gibt es zweimal Filme, einmal in der Ida, da wird Shoah gezeigt, und einmal in Behör, da wird der Untertan gezeigt. Und im Queer gibt es danach Geschichte im Gesicht, Politik und Geschichtsästhetik von Inglourious Basterds. Okay, und das war es eigentlich schon ziemlich. Und am Freitag, vor dem WKR-Ball, gibt es Soli mit der VU Berlin, eine Kundgebung von der Deutschen Botschaft um 3 Uhr. Die Deutsche Botschaft ist in der Metternichgasse 3 im 3. Bezirk. Das ist irgendwie so hinterm Schwarzenbergplatz, für die, die es nicht kennen. Die VU Berlin wurde gerichtlich verboten, sich irgendwie Gewerkschaft zu nennen. Was jetzt natürlich nicht nur ein Angriff auf die V ist, die Freie Arbeiterinnenunion, sondern halt auch irgendwie generell auf die Gewerkschaftsfreiheit und insofern wichtig, dorthin zu kommen. Gut. Also, ich hoffe, wir gewöhnen uns alle nicht allzu sehr an dieser komischen Normalität, in der wir leben. Und wir können noch irgendwie ein bisschen mehr dagegen tun. So würde ich mich jetzt irgendwie verabschieden davon. Ciao und macht's gut und wir sehen uns spätestens Freitag, hoffentlich schon Mittwoch. Ciao, ciao.